Schön war's. Der Gesprächsraum für Leben und Tod geht in die Folge 14 heute. Und wir haben, nachdem wir ein paar schwerere Themen auch schon hinter uns gebracht haben, finde ich heute ein ganz hochinteressantes, ein hoffentlich, Zwinker-Zwonker, spannendes Thema. Und ich komme direkt mit dem Thema als Frage ums Eck, Fabian. Du bist ja mein Gesprächspartner in Remseck, ja, ich dein Gesprächspartner in Tübingen, Thomas Kneller und Fabian Schwarz, wir zwei TrauerrednerInnen. Ja, finde ich, darf man das sagen?
Na klar.
Ja, finde ich nämlich auch. Meine Frage an dich ist, wenn wir jetzt über Hoffnung in einer freien Trauerfeier sprechen, was würdest du sagen, ist deiner Erfahrung nach Hoffnung überhaupt?
Zunächst mal glaube ich, dass Hoffnung viel, viel mehr ist als so ein gesunder Optimismus, mit dem man durchs Leben gehen kann. Ja, also das ist so eine Grundhaltung, eine optimistische Grundhaltung zu haben, zu sagen, ach ja, das wird schon gut gehen und ach ja, das ist schon, finde ich schon auch wichtig. Ich glaube, bei der Hoffnung spielt schon noch mehr rein. Da spielt vor allem, glaube ich, mehr, ja, auch mehr Entscheidung mit rein. Also ich glaube, das ist nochmal viel tiefer, da habe ich mir vielleicht auch mehr Gedanken drüber gemacht, da bin ich auch noch entschiedener und ich glaube, ich bin auch schon überzeugter. So glaube ich schon, dass bei der Hoffnung immer auch eine größere Überzeugung mit reinspielt. Optimismus ist, wie gesagt, so eine Grundhaltung vielleicht, so ja, wird schon gut gehen. Ich glaube, Hoffnung ist schon nochmal fundierter, überzeugter. Und das ist ja auch ganz gut, weil ich glaube, dass man die Hoffnung im Unterschied auch zum Optimismus gerade dann ja auch braucht, wenn es wirklich schwierige Situationen sind. Also gerade wenn es wirklich darum geht, dass ich jemanden Wichtigen verloren habe oder dass ich vielleicht eine Krankheit habe, die kompliziert ist oder ich vielleicht gerade in einer Trennung bin von einem langjährigen Partner, einer langjährigen Partnerin. In solchen Situationen ist Hoffnung, glaube ich, schon spielentscheidender als Optimismus.
Ja, 100 Pro. Also du hast es schon angedeutet. Ich meine, mir sind von meinem geistigen Auge die Situation jetzt von den verschiedenen letzten Trauerfeiern vor den Kopf kommen. Also wenn Kinder sterben, brauchen wir gar nicht über positives Denken sprechen. Ja, also das ist ja absurd.
Ja.
Todesfälle, die im Urlaub passieren, wo man gar nicht damit rechnet, ja, was soll da jetzt positives Denken? Also nochmal, kleiner Einschub, also es spricht gar nichts dagegen, mit einer positiven Lebenshaltung durchs Leben zu gehen.
Nö, gar nicht.
Alles, was ich auch nochmal bestätigen will, was ich bei dir gehört habe, ist, dass die Erfahrung als Trauerredner einen ja auch mit ganz vielen tragischen Situationen konfrontiert, wo irgendwie klar ist, irgendwie jetzt vom positiven Denken zu sprechen, ist zu dünn, ist zu flach, kommt eigentlich nicht an das, was man bräuchte, um dem, so verstehe ich dich, Fabian, um dem angemessen zu begegnen. Und dann eben zu sagen, ja, ich arbeite mich liebevoll in eine Entscheidung hinein, damit ich mich entscheide für etwas, was tiefer ist. Und das könnte dann möglicherweise die Hoffnung sein. Und Fabian, wenn ich dich so mit der zweiten Rückfrage überfallen darf, könntest du sagen, wenn man sich auf diese Entscheidung einlässt, also sich für Hoffnung zu entscheiden.
Ja.
Hoffnung worauf?
Na, das hängt ja so ein bisschen vom jeweiligen Kontext ab. Also wenn es jetzt darum geht, ich habe jemanden verloren und ich trauere, dann würde ich sagen, dann ist es die Hoffnung nicht, dass es irgendwann weg ist oder ich wieder völlig beschwingt und zack, bumm, sondern schon, dass es vielleicht leichter wird, dass ich es auch integrieren kann, dass ich es integriert kriege, was auch immer mich beschäftigt, in meinen Alltag. Ja, also vielleicht ganz allgemein gesagt, Hoffnung darauf, dass es gut wird. Oder dass ich irgendwie, sagen wir es mal mit dem Entscheiden jetzt, dass ich irgendwann einen Weg finde, auch mich zu entscheiden, dass es jetzt gut ist, mit allen Anteilen, die da noch sind.
Also ich habe die Erfahrung gemacht, immer dann, wenn ich das Gefühl hatte, es ist gerade die Trauer, also es ist ja nicht immer so. Ne? Also jeder Tod ist traurig, aber nicht jeder Tod ist tragisch.
Ja.
Zu der Unterscheidung darf man sich, glaube ich, auch mit Erfahrung hinreißen lassen. Und deswegen gilt es immer davor, Respekt zu haben, dass ein Todesfall traurig ist, aber dass es natürlich auch ein Fingerspitzengefühl und auch eine innere, eine innere Antenne braucht, habe ich da gerade tatsächlich was Tragisches vor mir als Situation, die ich begleite, und habe ich auch Menschen damit vor mir, die vielleicht noch gar nicht in der Trauer sein können, weil sie mehr im Schock sind. Und natürlich würdest du mir ja sofort recht geben und sagen, ja, im Schock ist noch nichts mit Entscheidung zur Hoffnung.
Ja.
Tatsächlich würde ich aber selbst in der Situation versuchen, Entscheidung vorsichtig durchzubuchstabieren, und dann würde ich sagen, könnte vielleicht Hoffnung aussehen darauf, diesen unfassbaren Schmerz erstmal zu überleben. Ich erinnere mich an Angehörige, die gesagt haben, ich weiß gar nicht, wie ich das schaffen soll oder hört es überhaupt jemals auf. Also dieser unfassbare Schmerz, das Unverstehen, die Wut, die Traurigkeit, die Fassungslosigkeit. Und dann wäre, das sage ich dir in der Situation nicht, aber ich versuche dann in der Situation in mir in eine Haltung zu kommen, dass ich sagen kann, meine Hoffnung für euch, die unausgesprochene, die ich im Herzen dann mitbringe, ist, dass ich mir für euch wünsche als Hoffnung, dass ihr diesen Schmerz erst einmal überlebt. Und vielleicht ist das auch ein roter Faden in tatsächlich dann jedem Trauerfall, wenn er weniger tragisch ist, dann kommt er auch vor, vielleicht nicht so wuchtig, aber dann ist ja auch die Frage, wie überlebe ich das, dass dieser Mensch, der mir so wichtig war, nicht mehr da ist. Es ist dann hochspannend, entlang eines Trauerprozesses festzustellen, wie erlebe ich mich in diesen kleineren und größeren inneren Überlebenskämpfen. Und dann kommt es wahrscheinlich möglicherweise tatsächlich irgendwann an den Punkt, dass ich sage, wie, wenn ich es überlebt habe, wie lebe ich denn dann?
Und dann ist es vielleicht in dem zweiten Schritt auch die Hoffnung, wieder auch, ich sage jetzt mal, das Leben genießen zu können. Ne? Weil das ist ja ganz oft, dass wir so mitkriegen in Gesprächen, dass die Angehörigen sich gar nicht erlauben, irgendwas schön zu finden. Ne? Und wir haben ja auch so dieses Thema, schön war es, darf man das überhaupt sagen? Ja, so, also ja. Darf man denn jetzt angesichts dieses großen Leidens, das ich habe, das alle haben um uns rum irgendwie, darf man da das Leben genießen? Und ich glaube, das ist schon auch so eine Hoffnung. Vielleicht, wenn man es jetzt nochmal verbinden will, die Hoffnung, dass der Optimismus auch wieder zurückkommt und die Hoffnung auch, das Leben eines Tages auch wieder genießen zu können und sich auch vom Leben überraschen lassen zu dürfen. Das ist ja jetzt ein ganz, ganz weiter Schritt, aber wenn jetzt vielleicht ein Partner, eine Partnerin gestorben ist, dann ist es ja ein großer Verlust, aber auch so das zuzulassen, dass da vielleicht auch wieder jemand Neues ins Leben kommt, ja? So diese Hoffnung, das ist dann schon fünfte, sechste Stufe der Hoffnung, nachdem es erstmal ums Überleben geht und dann vielleicht wieder so ein bisschen Fuß zu fassen, aber Hoffnung hat, glaube ich, mehrere Stufen.
Ich muss gerade schmunzeln, weil ich mir auch vorstelle, wir haben ja die letzte Folge mit Andrea Haller, mit einer Bestatterin gemacht.
Ja.
Und da haben wir ja quasi als eine der Gemeinsamkeiten ausgemacht, dass wir alle drei Theologie studiert haben. Und ich stelle mir gerade eine fiktive Andrea Haller-Stimme vor, die dann sagt, nee, aber warum sprechen eigentlich jetzt Theologen, und wir zwei sind es ja nach wie vor, warum sprechen jetzt eigentlich zwei Theologen bei dem Thema Hoffnung auch nicht auf die Hoffnung auf das Leben nach dem Tod?
So,
ja. Ja. So, das ist ja, also... Vielleicht tue ich ja auch Unrecht, aber so, ich finde ja. Ja, den Impuls wertvoll. Das ist ja, meine ich jetzt gar nicht, das meine ich gar nicht irgendwie ironisch oder so, sondern vielleicht ist es auch nur mein innerer Theologe, der diese Rückfrage stellt und sagt, ja, aber kannst du dann das nicht auch anbieten, dass man dann Hoffnung macht auf das Leben nach dem Tod, auf das Wiedersehen? Und ich würde dann sagen, ja doch, schon. Und ich finde auch ganz oft, Fabian, erlebst du es wahrscheinlich auch so, dass das ja in Familien existiert.
Ja. Also das hatten wir in der letzten Folge mit Andrea Haller auch, war das ja auch ein Thema, dass da ganz viel diese Hoffnung auch da ist. Ja, so dieses, ach, der sitzt jetzt oben oder die sitzt jetzt oben auf der Wolke, und dann ist da immer auch dieses Wunschdenken oder dieser Glaube, dass es auch ein Wiedersehen gibt. Vielleicht das zum einen, also wo ich schon ganz viel wahrnehme, dass es da diese Hoffnung gibt, dass der Tod so gesehen, auf welche Art auch immer, in welcher Form auch immer, nicht das letzte Wort hat. Und das andere ist schon diese Hoffnung, Leben nach dem Tod, jetzt nicht nur irgendwie in einem Himmelreich oder wie auch immer man sich das vorstellen mag, sondern auch natürlich in den Erinnerungen oder in dem, was die Person hinterlässt, an Familie, an Blumen, die im Garten blühen, an einem gewissen Kochrezept. Das sind so zwei Dinge. Aber natürlich, klar, der Glaube, da haben wir es natürlich als Theologen leicht, Thomas, ne? Weil wir können ja immer am Ende dann noch sagen, ja, das ist jetzt alles ganz schlimm, aber der Tod hat nicht das letzte Wort. Amen. Ja? So diese klassische Paradiessoße noch drüber geschüttet, alles ist gut.
Ja, genau deswegen, weil wir ja solche brillanten Formulierungen parat haben, weil wir sind ja beide auch so extrem erfolgreiche freie Trauerredner mit einem eigenen Podcast. Ja. Das ist unser Geheimnis, Zwinker, Zwonker, ja. Ironie oft.
Hast du auch immer so eine Liste, wo die Leute dann den Schluss wählen können, so aus 5 Vorschlägen? Also zum Beispiel gerade, alles ganz schlimm, aber der Tod hat nicht das letzte Wort, Amen.
Ja, oder? Regenbogen kann man noch ankreuzen, also quasi hinter dem Regenbogen geht's weiter und am Ende des Regenbogens, wenn man die Trauer durchgeht, wartet der Goldschatz der Hoffnung und so. Also das sind dann. Ja,
am Ende des Geldes ist noch viel Monat
ja,
übrig.
Auch das. Ja, wenn Arbeit ganz wichtig war im Leben.
Ja. Okay, Spaß und
Ecke. Also es ist ja, also funktioniert Ironie und Humor funktionieren im Podcast, oder? Im Radio sagt man ja immer, funktioniert es nicht.
Ich glaube, im Podcast funktioniert es auch nicht. Ich hab mir gerade schon so wirklich auch Hörerinnen und Hörer vorgestellt, die dachten so, die haben nicht wirklich jetzt eine Liste, wo man ankreuzen kann. Ich fasse es nicht.
Aber wir könnten eigentlich mal eine anlegen, oder?
Ja, mögliche Enden.
Oder wir machen daraus eine ganze Podcast-Folge über mögliche freiwillbare Enden in der Trauerfeier.
Sehr schön.
Tatsächlich ist mir nochmal jetzt im Gespräch mit dir, und zwar nicht durch das Geflaxe, sondern davor, ein echt guter Gedanke gekommen, weil die, und jetzt muss ich kurz, ich drop zwei klugklingende Fremdwörter, aber es gibt eigentlich eine transzendente Hoffnung und es gibt eine immanente Hoffnung. Und das heißt eigentlich eine, die sich auf, also die transzendente Hoffnung, die sich aufs Jenseits bezieht, zu sagen, so ist da dieser Kosmos, ist da vielleicht auch diese Gotteskraft etwas, das mich über meinen Körper, mit meinem Körper hinaus transformiert und meine Seele irgendwie nochmal in andere Zusammenhänge stellt und ich dann auch irgendwie aufgehoben bin und wieder eingebunden bin mit denen, die mir vorausgegangen sind, diese transzendente Hoffnung. Und da passt, finde ich, auch ganz viel drunter, was wir schon gesagt haben, als immanente Hoffnung. Wo sehe ich den Menschen wieder? Also höre ich seine Stimme als Erinnerung in meinem Herz? Ich habe neulich eine Familie gefragt, so, wo ist für sie ihr Angehörig oder wo ist der Mensch, der gestorben ist für sie? Und dann sagen die, ja, vor allem im Apfelbaum. Mhm. Also weil er den gepflanzt hat und weil der Garten so wichtig war. Und da merkt man ja, also jeder, der jetzt seine Intuition anhat, der versteht ja sofort, wenn die Antenne Intuition diesen Satz hört, die sagt ja nicht, ja, der ist jetzt beim Apfelbaum begraben oder der ist jetzt in den Apfelbaum reingeschlüpft, sondern dieser Apfelbaum repräsentiert die Erinnerung. Der ist ein Ankerpunkt, also der ist ein Bezugspunkt. Oder auch, wenn Menschen ganz intensiv ein Haus renoviert haben, ja, dann ist natürlich, ja, wenn man weiß, wo man die Wand miteinander rausgemacht hat oder Sockelleisten bis zum geht nicht mehr miteinander angeschraubt hat, dann ist das ja, steckt es ja in jedem Winkel im Haus mit drin und dann ist eben dieser Mensch auch noch durch diese gemeinsam geleistete Arbeit in diesem Haus natürlich präsent, aber eben nicht als Geist, ja, der da spukt, sondern als wieder als Ankerpunkt, als Repräsentanz. Und ja. Deswegen ist auch diese immanente Hoffnung darauf, dass es ja weiterhin Orte gibt, die mich verbinden und wo ich auch immer dazu sage, wissen Sie, das ist jetzt gar nichts Magisches oder irgendwie spirituell, also man kann das magisch und spirituell sehen, wenn man das will, um Gottes Willen, ich will das niemand absprechen, aber das hat ja erstmal was ganz erfrischend Erdiges, ne? Also dass ich vor dem Apfelbaum stehe oder in diesem Haus bin und merke, jetzt fühle ich mich verbunden. Und vielleicht ist ja die Spur, wo wir auch schon mal waren, dass man dann, wenn überhaupt, irgendwann mal an den Punkt kommen kann, wo der Schmerz nachlässt oder wo man irgendwie diese Hoffnung auf ein Überleben und Weiterleben dann spürt, dann glaube ich ja immer, weil man sich wieder verbunden fühlt. Also dass trotz der Trennung, dieser finalen Trennung, Tod, die Hoffnung haben kann, sich wieder mit diesen Menschen verbunden zu fühlen. Und man dann einfach so eine ganz, ganz schöne, ganz schönen Entscheidungsbaum vor sich hat, okay, kann ich das, will ich das glauben, dass es auch im Jenseits ist? Und, oder, kann ich das vielleicht auch schon fühlen und glauben und vielleicht sogar mehr fühlen als glauben, dass es auch schon hier beginnt? Also, dass dieses Wiederverbundensein mit dem Menschen, der mir als Gegenüber fehlt, dass ich den dann in mir trage, im Rücken spüre, repräsentiert habe, in gemeinsame Erinnerungsorten und dass es dann vielleicht auch schon dieses Leben vor dem Tod gibt. Dieser schöne sprachliche Kniff, nicht, ja, Leben nach dem Tod vielleicht und Leben vor dem Tod, Fragezeichen. Und dann eben zu schauen, wo wären so Repräsentationsorte?
Glaubst du, es braucht immer beides in so einer Trauerfeier? Also beide Aspekte der Hoffnung, die du gerade benannt hast, die immanente und die transzendente?
Oh, ich würde sowas von ja sagen. So 100% ja. Und ich würde, wenn es überhaupt eine Einschränkung ist, dann nur so viel dazu sagen, dass es immer wichtig ist, dass beides da ist. Aber es ist nicht unbedingt wichtig, dass beides ausgesprochen wird.
Ja.
Und manchmal, also ich finde, was den größeren integrativen Charakter hat, also was alle abholt, wo man auch sagt, ich weiß gar nicht, wer da nicht sich mit integrieren lassen könnte, ist natürlich diese immanente Hoffnung oder dieses Hinführen auf, wo ist der Ankerpunkt, wo ich mit dem Menschen wieder in Verbindung treten kann.
Ja.
Also der offensichtlichste wäre ja die Grabstelle. Also ja. Weil die Grabstelle verankert man ja dann in der Feier, aber auch für viele ist jetzt halt der Friedhof nicht unbedingt Kraftort Nummer eins. Und dann eben zu sagen, ja, aber das ist ja gar nicht exklusiv, sondern dein Herz, du selbst kannst schon dieser Ort sein, es kann ein gemeinsamer Erlebnisort sein, ziehe Garten, Baum, Haus, so, und eben diese, eigentlich schafft man, indem man es ausspricht, schafft man so eine Einladung zur Erinnerungslandkarte, wo jeder sich dann über die eigene Resonanz verorten kann, sagen, ah ja, dann nehme ich den Garten, der andere nimmt den Friedhof, der andere nimmt die Erinnerung. Deswegen ist es so super, weil man damit ja auch nicht in Glaubenskämpfe gerät oder in Dogmatismen. So
ja.
Jemand, der irgendwie sagt, ja, aber ich lebe meinen humanistischen Atheismus aber volle Möhre und ich will da jetzt gar keine Transzendenz haben, der ist doch in Ordnung. Ja, also dann doch so. Also das ist irgendwie, das nimmt den Wind aus den Segeln, das ist nicht konfliktreich, das ist eher, es stiftet Neugierde, dass man ja miteinander quasi so in ein Spiel eintreten kann. Wo fänden wir denn überall noch Erinnerungsorte? Und das Zweite ist, wo ich dann sage, ja, manchmal kann man es aussprechen, das klärt sich ja eh im Gespräch mit den Angehörigen und deren Horizont, aber vielleicht ist es auch manchmal wichtig, dass man selbst, also du oder ich als Redner oder auch die Kolleginnen, die dann Rednerinnen oder Redner sind, dass die vielleicht, wenn sie das für sich so halten können, sagen, ich bringe es mit, ich muss es aber nicht aussprechen. Dann steht es auf zwei Beinen. Die Hoffnung hat quasi einen guten Stand, ja, weil sie auf zwei Beinen steht, weil die Hoffnung dann sich auf das Transzendente beziehen kann, aber vielleicht halt implizit und unausgesprochen einfach nur durch unsere Präsenz. Vielleicht passt es auch, dass man es ausspricht oder dass auch Angehörigen Segen wünschen oder dass ein Gebet gesprochen wird. Ja, dann kommt es sogar ins Wort.
Ja.
Oder halt eben, sonst kommt es in unserer Person und dann braucht es vielleicht unter liebevollen Anführungszeichen nur dieses spielerische Suchen nach Orten von immanenter Hoffnung, von Orten, wo man sie gut verankern kann im Diesseits. Ja, und dann sind wir eigentlich auch in persönliche Trauerarbeit, wo ich aus der Trennung wieder zurück in die Verbindung komme. Und ich glaube, in einer der ersten Folgen haben wir ja gesagt, dass wenn es sowas gibt wie Heilung eigentlich, Heilung ist die Überwindung von Trennung. Und deswegen ist ja auch der Schmerz im Tod so groß, weil es ja die ultimative Trennung ist, aber halt eben auch, dass eine Lebensaufgabe sein kann, trotz dieser ultimativen körperlich-biologischen Trennung die emotionale Reverbindung oder Rückverbindung wieder neu zu stiften. Also jetzt zu dieser einfachen Antwort 100% ja, es braucht beides. Eben das nochmal so ein bisschen als Einordnung und Kontext. Wie siehst du es, Fabian?
Ja, ich glaube schon, dass es beides braucht. Ich mache tatsächlich das auch ganz viel an meiner Person fest. Ich glaube, das hatten wir auch in einer der ersten Folgen, dass wir beide das wichtig finden, diese Hoffnung, diese Zuversicht auch in unserem Auftreten zu spiegeln und zu präsentieren. Ne? Also wir hatten, glaube ich, das schöne Bild, es bringt ja nichts, wenn man der verlängerte Arm vom Trauerkloß ist und es ist ja von alleine traurig. Und wenn ich dann vorne stehe und selber anfange zu weinen als Trauerredner, dann wird es schwierig. Aber dass ich eben auch diese Zuversicht habe, dass ich eben, ja, ich sag's jetzt mal, ein zuversichtliches Auftreten, einen hoffnungsvollen Blick auch habe und natürlich auch du und ich, auch aus unserer Haltung als Theologen, als gläubige Menschen, das dann auch so transportieren. Ich merke schon so, dass ich viel bei dieser immanenten Hoffnung bin, weil ja in vielen Fällen zumindest gesagt wird, nee, also gläubig war er nicht oder das würde jetzt nicht passen, das wollen wir auch nicht. Dann bin ich da irgendwie auch Dienstleister und gleichwohl merke ich schon, dass da, wie gesagt, ganz viel trotzdem da ist, ne? Und deswegen kann man sich, glaube ich, schon erlauben, diese transzendente Hoffnung auch so ein bisschen präsenter zu halten. Wie du sagst, ne? Also der eine knüpft dann da an und die andere sagt dann, nee, mir ist das zu viel und ich bin jetzt eher beim Apfelbaum. Ich finde das schon ganz wichtig, weil ich glaube, diese Aspekte braucht es, weil sonst ist es ein Nachruf, ja? Sonst sind wir wieder bei, er kam in die Firma, jetzt ist er nicht mehr in der Firma. Und wir sprechen den Angehörigen in diesen schweren Stunden unser tiefes Beileid aus. So, Punkt. Und dann sitzt man da. Kann ja auch schön sein, aber ich glaube, unsere Aufgabe ist schon wirklich, diese Hoffnung auch ins Wort zu bringen.
Es gibt, ich will auch dir noch ein Beispiel sagen, Fabian, das ich jetzt ganz kürzlich erlebt habe, wo sogar die transzendente Hoffnung ich mir erlaubt habe, ins Wort zu bringen, aber nicht so im Sinne einer bräsigen, moralinen Gottesgewissheit. Ich weiß jetzt, ne, ich weiß es ja, ich habe es ja studiert und deswegen erkläre ich euch das jetzt mal. So diesem Duktus von Bischofs und sonstigen Hirtenbriefpredigen, wo man irgendwie das Gefühl hat, der weiß schon alles, der sucht ja gar nicht mehr. Sondern genau andersrum. Und zwar, das war vor kurzem jetzt eine Situation, eine Trauerfeier, die ich selber für mich als eine der tragischsten empfunden habe. Unfallsituation, wilde Umstände. Und da waren wirklich alle erschüttert, inklusive mir. Der Verstorbene wäre sogar ein super humorvoller Mensch gewesen. Ja, der hat seine Sprüche gemacht, aber für mich gab es da keinen Weg, das auf die Ebene zu lenken, dass jetzt da irgendwie Humor was auflockert. Das wäre so absurd gewesen. Und dann war, musst du dir vorstellen, dann war das Trauergespräch war an Ostern. Also das ging terminlich nicht anders. Wir mussten das am Ostermontag führen. Also ne, christliches Fest von Auferstehung. Und dann sitzen wir da am Ostermontag zusammen und reden über das, was einfach so tragisch ist, dass es mich auch packt. Und in der Trauerfeier habe ich das dann eben auch nochmal aufgegriffen und habe dann eben aus der eigenen Not, wie überhaupt etwas so sein kann und dann auch noch irgendwie zusammenfällt mit einem kalendarischen Osterfest, dann habe ich auch gesagt, so transparent alle in meinen Kopf gucken lassen und gesagt, so ich habe vielleicht heute zum allerersten Mal verstanden, warum ganz viel im Theologiestudium sich darum gedreht hat, beim Sprechen gekreuzigt auferstanden zu sagen. Ja, dass es eben an Ostern nicht um die Auferstehung geht, sondern um gekreuzigt auferstanden zu sein. Und ich dann eben gesagt habe, mir selbst und vermutlich auch allen Ihnen geht so, dass von Auferstehung gerade ganz wenig, von Kreuzigung aber ganz viel Gefühl da ist. So viel, dass wahrscheinlich Auferstehung nicht mal greifbar wäre, sondern dass man sich einfach nur gerade kaputt und vernichtet fühlt. Und habe mich dann dazugestellt mit diesem Gefühl. Also nicht, dass ich sage so, aber es kommt ja irgendwann mal der Moment und dann wird aus der Kreuzigung auch die Auferstehung werden. Ja. Und dann kommt, also nee.
Ja. Nee. Wissensvorsprung, Leute, Wissensvorsprung.
Genau, weil ich habe es ja studiert, gell? Haha, da kommt ihr noch hin. Nein, also das war absolut, das gibt, also in dieser Situation, ich habe die in der Intensität so jetzt einmal erlebt, war das einfach, glaube ich, wichtig, sich auch mit diesem Nichtverstehen und dem Gefühl, stärker am Kreuz sich zu empfinden und durchbohrt zu sein, dieses Mitgefühl so auszudrücken, wichtiger als jetzt eben die platte Hoffnung zu erzählen, aber in diesem mich dazustellen, also indem ich mich ja in dem Moment, also mit am Kreuz mich zu fühlen, mich dazustelle, weiß ich ja auch, dass ich dann quasi in einer Erzähltradition stehe, dass ich sage, ja, damit ist Auferstehung miterzählt, auch wenn ich sie nicht akzentuiere. Und ich weiß jetzt nicht, wie gut ich das dir erklären konnte, Fabian, aber so versuche ich dir gerade zu erzählen, was ich meine mit selbst in dem Akzent auf die Kreuzigung verschwindet die Hoffnung auf ein Auferstehungserlebnis. Nicht nur sagt sie ehrlicherweise, wo in dieser Reise ich gerade, oder wo alle vielleicht gerade in dieser Reise gerade miteinander stehen. Und da auch ehrlich mal sozusagen, so was auch immer noch kommen mag, und gerne soll es die Auferstehung und die Hoffnung auf Wiederverbindung sein und Wiedersehen, aber da sind wir gerade alle nicht. Deswegen war das dann, obwohl es diesen Moment des Kreuzes akzentuiert, war das andere nicht verschwunden. Und da war ich echt dankbar für so diesen jüdisch-christlichen Kontext, in dem ich das dann, ohne jetzt da tatsächlich Religion zum Thema zu machen, einfach ein Bild hatte, auch mit dem Zusammenfall von Ostern, wo ich ganz ehrlich in der Ratlosigkeit und in der impliziten Hoffnung mitstehen konnte.
Ich habe gerade so einen Aspekt, weil du so das Trauergespräch auch erwähnt hast, ne, das an Ostermontag war und davon ausgehend dann deine Gedanken, finde ich auch so einen Aspekt, der auch immer ganz viel Hoffnung auftun kann, ist schon auch so zu benennen, wie man auch so die Angehörigen erlebt. Also das eben aufzugreifen, wie habe ich denn das Trauergespräch erlebt? Und da war so viel, weiß ich nicht, Lebendigkeit und wir haben so viel gelacht und vielleicht nicht zu sagen, sie sind so eine tolle Familie, ja, aber das schon auch so reinzupacken, dass man auch so diese Ressourcen aufzeigt, die die auch haben und dass da dann auch ganz viel Hoffnung drinsteckt. Das finde ich auch wichtig, das immer rückzubinden und zu spiegeln.
Hey, das ist so ein schöner Impuls, ja. Und das ist auch was, was ich glaube nicht nur exklusiv, aber ich glaube Rednerinnen und Redner in der Situation ganz stark machen können, weil uns auch eine Kompetenz zu Recht zugesprochen wird und die rührt ja allein daher, wir sehen ja viele verschiedene Angehörigen oder Familiensituationen, in die wir kommen, von zerstritten bis ganz kraftvoll, liebevoll und eben weil wir dieses Spektrum sehen, ist ja dann zum Beispiel selbst ein aufgeräumter Umgang miteinander, weißt du, ich will es jetzt gar nicht so kitschig machen, so ich freue mich total, wenn die liebevoll miteinander umgehen. Das macht es dir wahrscheinlich auch und mir. Also es macht es uns auch leichter.
Absolut.
Aber selbst wenn die jetzt gar nicht so touchy, liebevoll und irgendwie miteinander sind, sondern einfach erstmal nur sortiert und aufgeräumt, ist das auch schon super. Ja. Und dann, weil es eben auch ganz andere Situationen gibt, wo man irgendwie halb noch Mediator ist, dass die überhaupt mal an einem Tisch sitzen können. Und dann zu spiegeln und zu sagen, wissen Sie, wie unfassbar gut es ist, dass Sie gerade ganz bei sich sind, dass Sie klar sagen können, was sie für Vorstellungen haben, dass sie benennen können, was sie gerade empfinden. Das ist so eine tolle Qualität und es ist auch nicht selbstverständlich. Woher sollen sie es denn wissen? Die sitzen ja nicht pro Jahr bei 30, 40 verschiedenen Trauersituationen und haben den Vergleich gar nicht. Und daher kommt eine ganz große Kompetenz, aber vielleicht auch eine liebevolle Autorität, dass wenn wir das sagen, das dann eben dadurch auch, weil wir es sagen, einen Wert hat und dann ist allein schon das Zurückspiegeln, wie du es gesagt hast, von ihren eigenen Ressourcen ein ganz wertvoller Dienst, ja, der einfach nur unsererseits Achtsamkeit braucht, dass man es auch macht.
Ja.
Sollen wir uns mal trauen, über unsere eigene Hoffnung noch zu sprechen?
Ja.
Kannst du es in Worte fassen, wenn du an den eigenen Tod oder überhaupt an Tod und an deinen eigenen denkst? Welche Hoffnung bei dir als Gefühl da ist und welches Wort dieses Gefühl ausdrücken könnte oder welche Worte?
Wenn ich ein Wort nehmen müsste, was meine persönliche Hoffnung für meinen eigenen Tod angeht, dann ist es, glaube ich, Überraschung. Also, weil es gibt ja ganz viele Vorstellungen natürlich, ne? Ganz alte katholische Tradition, so vom Fegefeuer, dass dann erstmal hier jüngstes Gericht und erstmal gerade stehen für alles, was man getan hat und so. Ich finde so diesen Aspekt, nicht zu wissen, was genau passiert und auch vielleicht was vorzufinden, was ich mir gar nicht vorstellen kann. Also eine Situation zu haben, die ich mir gar nicht vorstellen kann, das finde ich irgendwie sehr schön, mich da überraschen lassen zu können. Also nicht dann auch enttäuscht zu sein, wenn es dann anders kommt. Ist halt vielleicht doch nicht so, dass wir alle Freunde sind im Himmelreich, ja, sondern dass es vielleicht weiterhin irgendwie auch Streit und Gezanke gibt. Dann ist es halt so, aber ich finde so diesen Aspekt der Überraschung, den finde ich für mich tatsächlich sehr hoffnungsvoll, dass ich mich dann nicht auf ein Bild versteifen muss mit meinen Gedanken, sondern dass ich da auch ganz offen bleiben kann. Ich glaube, das entspricht auch meinem Naturell, weil ich, glaube ich, auch gut mit Veränderungen umgehen kann. Ja, da gibt es ja Menschen, die brauchen das ganz klar und ich kann, glaube ich, gut auch irgendwie auf Unvorhergesehenes reagieren und so weiter. Mhm. Deswegen passt das, glaube ich, so ganz gut mit der Überraschung.
Ey, ich finde das richtig. Also fällt mir nochmal ein, dass ich mich nicht erinnern kann, dass ich das jemals so so gefragt habe und auch, ich meine auch die Antwort auch in keinem anderen Kontext so klar und pointiert von dir hören konnte. Es berührt mich gerade sehr. Ja.
Ich habe das auch noch nie gesagt, glaube ich. Während unseres Gesprächs ist so dieser Aspekt des Überraschtwerdens bei mir reingepurzelt und dann fand ich, das ist ein sehr gutes Wort dafür.
Du hast eine Qualität ausgedrückt, wo ich dann gemerkt habe, ja, ich habe jetzt irgendwie was, ich bin ja im Fragestellen, rattert es ja auch schon im Hinterstübchen, was wäre dann die eigene? Und da habe ich gedacht, so ja, irgendwie das schon, und da gab es das Bild so einfach, ja, wenn die Seele aus dem Körper geht, dann bin ich einfach Energie, ne, und saust durchs Universum.
Ja.
Aber überhaupt so eine Qualität wie Überraschung anzunehmen, ne? Wie sieht es dann aus, wenn man Energie ist? Wie fühlt es sich an, wenn man Energie ist? Aber dann zu sagen, ja, aber das darf, also dass das irgendwie strukturell klar ist, das muss so über meine gegenwärtige als Mensch fassbare Kapazität hinausgehen. Das muss so bewusstseins- und komplett erweiternd sein, dass ich dafür ja gar keine Begriffe und Empfindungen habe. Und das ist eigentlich in dem Wort Überraschung so wunderbar ausgedrückt, dass ein Wort, das man als Mensch noch fassen kann, gleichzeitig die Spur, ja schon, die Spur ja. liefert, auch etwas Unfassbares, auf etwas Unfassbares gleichzeitig hinzuweisen. Mhm. Ja. Ich würde noch vielleicht dazu stellen, dass in meinem Bild immer auch Mentorinnen und Mentoren dabei sind. Also dass, ich glaube, in dem Moment, wo ich gehe, da sind das und das, also das muss ich intellektuell gar nicht irgendwie jetzt groß benennen, sondern da werden einfach Seelen, Menschen da sein, die mich begleiten und sagen, wahrscheinlich so, wie ich irgendwie auf diese Welt gekommen bin und mich auch erstmal mit Eltern oder mit Menschen, die für mich da waren, zurechtfinden durfte
ja.
oder musste oder umgekehrt, die mit mir und ich mit denen, glaube ich auch, dass dann eben andere wieder da sind und mir auch helfen, in diese Überraschung hineingeboren zu werden, ne? Als zweite Geburt, Hinübergeburt in etwas, was dann einfach wieder alle Kategorien sprengt, übersteigt und ins Unermessliche erweitert. Und eben die Hoffnung, dass es so ist. Das ist diesen Moment des Übergangs. Und ja, ich würde mir, wenn ich da, Fabian, ich würde dann diese zweite Geburt am Ende des Lebens, die fühle ich jetzt gerade mit Wort als Überraschungsgeburt. Und ich würde jetzt, ich glaube, ich kann das so für mich gerade in dem Moment gut fühlen und sagen, ja, ich glaube, ich bin jemand, der an diese Überraschungsgeburt auch glaubt. Und ich liebe das so, dass das ein gar nicht theologisch riechender Begriff ist. Also nichts, ne? Nichts ja. dagegen. Wir sind es mit ja. Leib und Seele. Ja. Aber auch, ich glaube, das ist vielleicht so diese Betriebskrankheit, dass man, wenn alles immer gleich theologische Begriffe hat, dann kann dieser Begriff sich aushöhlen, weil er so schnell dann immer gedroppt wird und im Raum steht. Und diese Überraschungsgeburt, der ist für mich noch unverbraucht oder ungelabelt. Und gleichzeitig steht er damit in Verbindung. Ja, den nehme ich jetzt mit. Den nehme ich mit aus unserer Folge, Fabian, ganz sicher.
Schön.
Ja, schön ist es. Also nicht schön war es, sondern ja, die Folge schon. Aber das ist tatsächlich was nachhaltig schön für mich jetzt bleibt aus dieser Folge. Können wir jetzt Schluss machen, weil ich weiß nicht, ob es noch besser wird. Ich bin gerade ganz selig.
Ja, nee, ich hätte jetzt auch so versucht, nach der Markus-Lanz-Moderator-Innenschule einen Übergang zu machen, dass jetzt wird's ganz schlecht auch ein bisschen, aber es tut mir leid, dass wir natürlich auch die Hoffnung haben, dass diese Folge bei euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch auf fruchtbaren Boden gefallen ist, ihr bis zum Ende zugehört habt und den einen oder anderen Impuls für euch mitgenommen habt. Wenn es euch gefallen hat, dann leitet die Folge gerne an andere weiter. Oder abonniert auch unseren Podcast, empfehlt unseren Podcast weiter, schreibt uns eine Bewertung, da freuen wir uns auch immer drüber und schreibt uns auch gerne E-Mails, fragt uns an. Wir sind offen für alles, was da kommt. Wir lassen uns auch in diesem Punkt sehr gerne überraschen.
Ja, und in diesem speziellen Fall vor allem, wie würdet ihr, wenn ihr sie habt, eure Hoffnung beschreiben? Und ja. ob die jetzt per E-Mail bei uns ankommt oder weiß nicht, was dein Insta ist, bei mir ist es das unterstrich Leben, unterstrich Feiern, dann kann man es dahin schicken oder bei E-Mail schicken am thomasknöller@daslebenfeiern.com. Fabian, wie würde man auf die Schnelle dich finden? In die sozialen Netzwerken?
Ich bin auf Instagram, da heiße ich fabian.d.schwarz und ansonsten meine Homepage ist trauredner-fabian.de oder auch fabian.d.schwarz.de, das ist meine Homepage als Auftrittscoach und Moderator. Aber es ist alles in den Shownotes, beziehungsweise Instagram habe ich die letzten Mal nicht gemacht, kann ich ja. aber auch gerne noch reinpacken. Machen wir das noch rein als besonderen nachösterlichen Geschenk.
Ja, Dings. Also wenn ich jetzt, wann dann? Also bei Hoffnung, finde ich, da kann man auch mal.
Ja.
Unterbrecht mal das Scrollen auf der Insta-Timeline und macht mal was Produktives.
Ist so, ja.
Danke für das schöne Gespräch, Fabian.
Danke dir, lieber Thomas. Bis bald. Macht's gut.
Ciao.